dem Wurm, der zuerst an meinem kalten Leichnam nagt, widme ich zu herzlichem Angedenken diese nachträglichen Memoiren. An den Leser. Dass Stendhal bekannt haben soll, eins seiner Bücher sei für 100 Leser geschrieben, ist erstaunlich und geradezu bedrückend. Weniger erstaunlich und keineswegs bedrückend wäre es, wenn dieses Buch nicht die 100 Leser Stendhals fände, nicht einmal 50, noch keine 20, sondern höchstens 10. 10? Vielleicht 5. Es handelt sich in der Tat um ein etwas weitschweifiges Werk, und wenn ich Bras Cubas, die zwanglose Form eines Sterne oder Xavier de Maistre gebraucht habe, so weiß ich nicht, ob nicht auch etwas übel gelaunter Pessimismus mit hineingeraten ist. Vielleicht. Eine Totenarbeit eben. Ich habe sie mit der Feder der Ausgelassenheit und der Tinte der Melancholie geschrieben. Und es ist ja nicht schwer vorherzusehen, was bei einer solchen Verbindung herausspringen kann. Dazu kommt, dass ernsthafte Leser in dem Buch hier und da etwas typisch Romanhaftes spüren werden, während die Oberflächlichen bei ihm ihren gewohnten Roman vermissen. Aber es ist nun einmal da und soll da bleiben. Auch wenn die Ernsthaften es nicht mögen und die Oberflächlichen es nicht lieben. Und das sind ja nun einmal die beiden Stützen der öffentlichen Meinung. Aber ich gebe die Hoffnung nicht auf, die öffentliche Meinung doch noch für mich zu gewinnen. Die erste Voraussetzung dafür aber ist, dass man kein langes, ausführliches Vorwort schreibt. Am besten ist eines, in dem wenig steht und das Wenige noch dunkel und bruchstückhaft. Ich werde es also unterlassen, die ganz außergewöhnliche Entstehungsgeschichte dieser Memoiren zu erzählen, die hier im Jenseits geschrieben worden sind. Sie wäre interessant, aber unverhältnismäßig umfangreich und im Übrigen für das Verständnis des Buches völlig überflüssig. Das Werk an sich ist alles. Wenn es dir gefällt, teurer Leser, dann vergiltst du mir damit meine Mühe. Wenn es dir nicht gefällt, dann vergelte ich es dir mit einem Nasenstüber. Und somit leb wohl. Bras Cubas. Kapitel 1. Ich habe einige Zeit geschwankt, ob ich diese Memoiren mit dem Beginn oder mit dem Ende anfangen sollte, das heißt, ob ich meine Geburt oder meinen Tod an die Spitze stellen sollte. Wenn es auch üblich ist, mit der Geburt anzufangen, so haben mich doch zwei Überlegungen dazu gebracht, einen anderen Weg einzuschlagen. Einmal bin ich im Grunde kein toter Autor, sondern ein Verstorbener, für den das Grab zu einer neuen Wiege geworden ist. Zum anderen wird nun alles, was ich schreibe, eigenartiger, origineller. Moses, der auch seinen Tod erzählt hat, tut es nicht am Anfang, sondern am Ende. Ein grundsätzlicher Unterschied zwischen diesem Buch und dem Pentateuch. Nachdem das klargestellt ist, verschied ich also um 2 Uhr nachmittags an einem Freitag im August 1869, und zwar in meinem schönen Landhaus Katumbi. Ich war ungefähr 64 stramme und erfolgreiche Jahre alt, war Junggeselle, besaß rund 300.000 Mioheis und wurde von 11 Freunden zum Kirchhof begleitet. 11 Freunde. Dabei waren keine Briefe und Anzeigen versandt worden. Und es kam noch hinzu, dass es regnete. Einen kleinen, beharrlichen Fisselregen. So traurig und beharrlich, dass einer der Getreuen der letzten Stunde sich veranlasst fühlte, in die am Rande des Grabes gehaltene Rede folgende geistreiche Bemerkung einzuflechten. Verehrte Trauergemeinde, Sie, die ihn gekannt haben, können mit mir sagen, dass die Natur zu weinen scheint über den unersetzlichen Verlust einer der wunderbarsten Persönlichkeiten, die je die Menschheit geziert haben. Diese düstere Atmosphäre, diese Tropfen vom Himmel, diese dunklen Wolken, die den Azur wie ein Trauerflor verschleiern, all das ist der rohe, grausame Schmerz, der der Natur in den innersten Eingeweiden nagt. All das ist ein erhabener Lobpreis für unseren erlauchten Dahingegangenen. Guter und treuer Freund, Wahrlich, ich bereue die 20 Aktien nicht, die ich ihm hinterlassen habe. Und so kam ich an das Ende meiner Tage.